Deutschlandfunk, Information und Musik.
In Halle hat vor einigen Wochen der Prozess gegen den Attentäter begonnen, der letztes Jahr bei dem Versuch, eine Synagoge zu stürmen, zwei Menschen erschossen hat. Wie auch der Mörder von Hanau hatte er sich im Netz innerhalb einer rechtsextremen Szene radikalisiert. Wie groß diese Szene ist, das lässt sich schwer abschätzen, wenn noch nicht mal der Prozess gegen Beate Zschäpe klären konnte, wie viele Mitglieder der sogenannte NSU eigentlich hat. Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Nationalismus, Geschichtsrevisionismus sind keine Randphänomene mehr. Wir sind täglich damit konfrontiert. Mit den Reichsfahnen auf der Treppe des Reichstages wurde letztes Wochenende ungute Erinnerungen wach. Parallelen zur Zeit der sich auflösenden Weimarer Republik werden ohnehin schon länger immer wieder mal gezogen. Kehrt die Geschichte zurück? Das fragt der Historiker Florian Huber in seinem Buch Rache der Verlierer, die Erfindung des Rechtsterrors in Deutschland. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wo sehen Sie denn noch offensichtliche Parallelen?
Also ich sehe eine ganze Menge von Parallelen zwischen den Vorgängen vor 100 Jahren und heute. Das geht los beim Lebensgefühl dieser Menschen, bei der Mentalität. Wir sprechen ja oft von den Verlierern. Damals waren das natürlich sicher Verlierer, das waren Kriegsverlierer, die das Gefühl hatten, verraten worden zu sein und die sich unbedingt ihre Heimat zurückholen wollten. Das war dieses Lebensgefühl, das wir da wiederfinden. Und eine andere Sache ist das Feindbild, das diese Menschen hatten. Das richtete sich ganz klar gegen das System der Demokratie, gegen die Republik und gegen deren Vertreter, genau wie heute. Ich finde sehr viele Parallelen in der Denkweise und in der Sprache dieser Menschen. Also so Begriffe wie Volksverräter oder Systempolitiker oder Lügenpresse, das gab es alles schon vor 100 Jahren. Das haben die Leute damals erfunden und es hat sich irgendwie bis heute gehalten. Eine weitere Parallele sind die Strukturen, die ich da vorgefunden habe. Wir reden hier über ein großes, weit verzweigtes Netzwerk von Gleichgesinnten. Die sind zwar lose verteilt über das ganze Land, aber sie sind sehr leicht mobilisierbar. Das war vor 100 Jahren so und das ist heute auch so.
Ja, und das ist ja auf jeden Fall ein Phänomen eben auch, wo man keine Parallelen ziehen kann, des Internets eben. Also die Vernetzung ist ja doch auch viel einfacher heute. Ist das nochmal eben auch eine andere Dynamik dann vielleicht?
Es hat auf jeden Fall eine viel größere Unmittelbarkeit und ein viel größeres Tempo. Wenn sich Leute, Reichsbürger, Corona-Gegner am Reichstag verabreden, dann reicht das, wenn sie das am Tag vorher oder vielleicht sogar am Vormittag machen. Vor 100 Jahren mussten da Kuriere durchs Land geschickt werden.
Die Symbolik des Reichstags, die ist doch schon oft besprochen worden jetzt in den letzten Tagen, in der letzten Woche. Ich würde aber gerne, weil Sie das Vokabular eben auch gerade angesprochen haben, da nochmal auf zentral einen Begriff eingehen, der mir doch sehr seltsam im Gebrauch erscheint. Und das ist der Begriff des Widerstandes. Widerstand ist eigentlich etwas, wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter in die Geschichte gucken, das letztendlich, sagen wir mal, zu sowas geführt hat wie einem Fortschritt der Geschichte, um es mal mit Hegel zu formulieren. Also wenn wir in die Französische Revolution gucken oder wenn wir noch ein Stück früher amerikanische Unabhängigkeit, wenn wir da mal hinschauen. Also Widerstand gegen Unterdrückungssysteme eigentlich. Inwiefern sehen Sie da vielleicht eine Umdeutung des Begriffes auch?
Ja, wir dürfen ja nicht vergessen, dass es auch einen Widerstand gegen Veränderungen gibt. Und den gibt es heute ganz klar. Die Menschen fühlen sich überfordert von der Globalisierung, von den Vorgängen, die sie nicht kontrollieren können. Und diesen Widerstand, den haben auch schon vor 100 Jahren die Rechtskonservativen, die Rechtsextremisten ausgerufen. Und zwar ein Widerstand gegen die neue Weltordnung, gegen die Demokratie, gegen den neuen Staat. Sie wollten eigentlich das bewahren, was sie vorher hatten. Und insofern kann es eben auch ein Widerstand gegen das Neue sein.
Jetzt haben Sie eben gesagt, dass die Geburt sozusagen des Rechtsterrors in der Weimarer Republik ganz wesentlich damit zu tun hatte, dass viele Menschen sich als Kriegsverlierer gefühlt haben und vielleicht auch entwurzelt waren dadurch, dass es eine massive Veränderung des politischen Systems gab. Wir leben seit über 70 Jahren in einer funktionierenden Demokratie. Wir sind ein reiches Land. Selbst die Finanzkrise hat Deutschland nicht so wahnsinnig viel anhaben können. Jetzt müsste man überlegen, wo sind denn da die Wurzeln des Ressentiments? Hat das letztendlich mit der Wiedervereinigung zu tun und dass die Menschen das Gefühl haben, im Osten das Gefühl haben, ihnen wurde ein System übergestülpt?
Im Osten spielt das mit Sicherheit eine große Rolle, dieses Gefühl, die eigene Lebensleistung verleugnet zu sehen, die eigene Biografie weggewischt. Das sind ja Menschen, die fühlen sich an den Rand gedrängt und deren Geschichte will einfach niemand mehr hören. Aber sie sind ja immer noch da und es ist ein großer Fehler, diese Leute nicht mehr wahrzunehmen und zu sagen, deren Rolle ist ausgespielt. Denn sie selber sehen das nicht so. Und deswegen setzen sie alles daran, sich bemerkbar zu machen und womöglich das, was ihnen gewissermaßen dieses Unrecht zugefügt hat, sich daran zu rächen und sich dagegen aufzulehnen. Und das ist zumindest, was den Osten betrifft, den Sie angesprochen haben, dort mit Sicherheit das ausschlaggebende Phänomen.
Jetzt haben wir in Deutschland, das wird uns auch vom Ausland doch mit schöner Regelmäßigkeit auch bestätigt, die Geschichte des Nationalsozialismus, die Geschichte der nationalsozialistischen Unterdrückung und die Geschichte des Holocaust ganz gut aufgearbeitet, um es mal so zu formulieren. Haben wir uns vielleicht doch zu sehr darauf verlassen, dass wir vermeintlich aus der Geschichte gelernt haben?
Das glaube ich nicht. Also wir haben, glaube ich, sehr gut daran getan, zu versuchen, hier möglichst jeden Stein umzudrehen, was das Dritte Reich angeht und uns dem zu stellen. Das heißt aber nicht, dass wir das Gleiche nicht auch für die etwas jüngere Geschichte machen müssten. Also bei der Vereinigung sehe ich schon sehr vieles, was da sehr pauschal abgehandelt worden ist, sowohl im Zuge der Vereinigung als auch danach in der Aufarbeitung. Und ich glaube, da müssen wir jetzt ran und wir müssen uns da gewissermaßen an uns selber und an unserer Verarbeitung des Dritten Reiches ein Beispiel nehmen und sagen, damit müssen wir uns jetzt auch ohne Scheuklappen von jetzt an auseinandersetzen.
Wie vermeidet man denn zum Beispiel auch diese immer wieder weitergehende Verrückung der Grenze des Sagbaren? Das ist ja auch ein Problem, das, würde ich sagen, eben auch in den 90er Jahren entstanden ist, wo es auch deutliche Parallelen eben gibt zur Weimarer Republik. Also welche Lehren könnten wir da aus der Geschichte ziehen?
Na, wir müssen die Dinge beim Namen nennen. Und das war ein großer Fehler, der in der Weimarer Republik passiert ist. Man durfte alles sagen, man konnte alles sagen und man hat auch alles gesagt. Und dazu gehörten dann irgendwann auch Aufrufe zum Mord an Politikern, Aufrufe zur Lynchjustiz. Und die Demonstranten durften das im Gleichschritt skandieren, während sie durch die Straßen marschierten. Und dagegen muss man vorgehen und das muss man beim Namen nennen. Und man muss notfalls auch das strafrechtlich verfolgen. Und ein Vordringen der Reichskriegsflagge für den Reichstag ist für mich ein absolutes Alarmsignal. Und gegen diese Symbole muss man frühzeitig aufstehen und muss auch eine Mehrheit finden, die sich dagegen zusammenschließt.
Wobei ja gerade eine neue Bertelsmann-Studie gezeigt hat oder nachweisen konnte, dass tatsächlich die Tendenzen, populistische Thesen anzunehmen, dass diese Tendenz eigentlich zurückgeht, dass sich wieder eher die Mehrheit der Leute in die politische Mitte bewegt. Das wurde ja im Laufe der letzten Woche auch immer wieder gesagt, überschätzen wir vielleicht diese Symbolik, die sicherlich beabsichtigt war, die aber eben auch nur ganz wenige Menschen betrifft?
Also wir müssen diese Symbolik sehr wohl ernst nehmen. Und auch wenn das sicherlich eine Minderheit ist, die sich da bemerkbar macht, sie macht sich eben sehr laut bemerkbar. Und das große Problem, das wir heute haben und das wir vor 100 Jahren auch schon hatten, das ist das Problem der Gewöhnung, dass man diese Sachen einfach hinnimmt und sagt, nur ja, das ist ja eine Minderheit, die soll das ruhig mal machen. Vor 100 Jahren ist das schiefgegangen, der Prozess der Gewöhnung. Und das sollten wir uns nicht zu eigen machen, sondern wir sollten rechtzeitig darauf hinweisen, auch wenn es mühsam ist und auch wenn es manchmal vielleicht auch gefährlich ist, sich damit auseinandersetzen. Aber man sollte diese Dinge durchaus beim Namen nennen. Man kann nicht oft genug darauf hinweisen.
Jetzt wissen wir ja, dass die NSDAP zwar immer wieder auch kontinuierlich Wähler dazugewonnen hat, aber eigentlich bis zum Ende der 1920er Jahre nicht die Bedrohung war, die sie dann ein paar Jahre später wurde. Und das Entscheidende war dann letztlich wahrscheinlich die Weltwirtschaftskrise. Inwiefern sehen Sie da, das ist natürlich ein bisschen schwierig, da jetzt Vergleiche zu ziehen zwischen einer Weltwirtschaftskrise und einer Pandemie, aber es gibt jedenfalls eine Bedrohung von außen, die doch in der Tat sehr mächtig wirkt. Inwiefern sehen Sie da vielleicht auch Parallelen? Inwiefern ist Corona vielleicht auch ein Beschleuniger des Rechtsradikalismus?
Also ich glaube tatsächlich, dass man die Weltwirtschaftskrise Ende der 20er Jahre nicht gleichsetzen sollte mit der wirtschaftlichen Krise, die wir jetzt aufgrund von Corona haben, das ist einfach, so weit sind wir noch nicht, dass hier Millionen auf der Straße stehen und nahezu hungern müssen. Aber was natürlich schon stimmt, man merkt einen ganz klaren Prozess der Verunsicherung der Menschen, sich auf einmal mit so einem Phänomen auseinanderzusetzen und mit staatlichen Maßnahmen, die uns womöglich unsere Freiheit beschneiden, die uns verbieten, uns nach Belieben zu treffen. Und das ist was, was die Menschen nicht gewohnt sind. Und dagegen stehen sie auf und suchen dann Zuflucht in allen möglichen, zum Teil auch sehr kruden Theorien. Und das ist in der Tat ein Prozess, der ist schon ein bisschen vergleichbar. Eine Entfremdung der Menschen von diesem Staatssystem, der dann auf einmal gewissermaßen wieder als Bedrohung dasteht, der in unser Leben eingreift, und das möchten wir nicht.
Ist sowas wie Corona, also diese massive Bedrohung von außen, auch ein Nährboden für das, was eben auch in der Weimarer Republik passiert ist, dass die Lüge als politische Methode es deutlich einfacher hat?
Je länger Corona dauert, je länger auch diese Maßnahmen anhalten, desto mehr finden wir ja seltsame Verschwörungstheorien, die da auf einmal auftauchen aus dem Nichts und denen sich auch viele Leute anschließen. Und das sind nicht immer gleich Lügen, aber der Weg zur Lüge ist da sehr kurz. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass die Empfänglichkeit in solchen Zeiten, wie wir sie jetzt haben, in Zeiten der Verunsicherung und in Zeiten der Verärgerung auch, dass die deutlich größer wird. Und deswegen auch eine Chance für Lügner, für Bauernfänger, sich das zunutze zu machen. Ja, auf jeden Fall. Und wir können bisher, ehrlich gesagt, froh sein, dass es noch keine große Identifikationsfigur für die Rechten gibt. Also ein veganer Koch, Attila Hildmann, das ist eine skurrile Figur. Ich hoffe nur, dass sich alle Vorbildfunktionen dieses Landes sich davon fernhalten, weil dann kriegen wir wirklich ein Problem.
Der Historiker Florian Huber über die Erfindung des Rechtsterrors in Deutschland.